neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr Hautfreundin, eine Lesung mit Gespräch mit der Autorin Doris Anselm. Mit der Hauptfigur des Romans Hautfreundin, ihrer Schöpferin Doris Anselm und der Kulturpädagogin Hannah Hahn machte sich die Lesereihe Bauschen und Biegen auf die Suche nach der weiblichen Lust und Gegennarrativen zu ihrer herkömmlichen Darstellung. In der Lesung mit Gespräch geht es im Folgenden um die künstlerische Auseinandersetzung mit Sex, gesellschaftliche Normen und Vorstellungen von Sexualität, erotischen Erzählungen und ihren weiblichen Figuren werden in Frage gestellt. Wir senden den Mitschnitt der Veranstaltung von Samt und Sonders in Kooperation mit dem Slow Club vom 16. Juli 2021 hier in O-Ton Playback bei Radio Dreieckland in zwei Teilen. Heute hört ihr den ersten Teil, in der kommenden Woche könnt ihr den zweiten Teil hören.
Genau, herzlich willkommen im Slow Club Hof und herzlich willkommen endlich Samt und Sonders, Bauschen und Biegen. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit und jetzt bringe ich die Kasse weg.
Ja, auch von uns nochmal herzlich willkommen. Wir sind wirklich überwältigt, verfreudet. Wir hatten im Dezember 2019 unsere letzte Live-Lesung und wir sind so aufgeregt, echte Menschen zu sehen und hier mit euch allen zusammen zu sein. Das ist wirklich ganz toll und wir danken dem Slow Club, dass wir endlich hier sein können. Und wir sind sehr glücklich. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, wer sind wir? Also wir, das sind Clara Kopfermann, Fabian Fecht und Frederik Skorzinski, die wir die Lesereihe Bauschen und Biegen organisieren, die sich zum Thema setzt, Literatur ins Gespräch mit Alltagsexpertinnen aus der Praxis oder sonstigen guten Ideen zu bringen. Und der Verein Samt und Sonders ist der Dachverein dieser Lesereihe Bauschen und Biegen und der ist insgesamt eine Initiative für soziokulturelle Abenteuer. Also ihr seht, ihr seid heute auf Abenteuerreise und wir freuen uns wirklich immens hier zu sein.
Ja, und es gibt halt nicht nur eine Lesung und ein Gespräch, sondern wir haben im Slow Club noch eine ganz tolle Ausstellung von Verena Marie Balschus, die Linoldruck, Collage, Malerei und ganz viele verschiedene Materialien benutzt. Und heute könnt ihr drinnen im Clubraum vor allem ganz viel aus ihrem Silhouetten-Vulva-Projekt entdecken.
Es gibt aber auch die fette Farbschicht zu entdecken. Ein feministisches Kolorierkollektiv, das mit Siebdruck auf Wäsche druckt. Und das ist schon auch auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Vielen Dank auch, und das ist jetzt ein bisschen trocken, aber keinesfalls zu unterschätzen, an den Büchertisch aus, an die Ausrichter des Büchertisches. Das ist die Buchhandlung Jos Fritz. Sehr gut sortiert, also ich habe es kaum hier hochgeschafft, weil wirklich also so tolle Lektüre da ausliegt. Unter anderem natürlich auch Hautfreundin, eine sexuelle Biografie, aber vielleicht können wir da uns erstmal die Lesung geben.
Bevor wir es kaufen.
Das ist immer klug.
Und es geht noch weiter. Da drin ist auch noch ein Stand des feministischen Sexshop-Kollektivs Freiburg. Die haben sich vor kurzem gegründet. Es gibt da drin auch ganz viel zu entdecken. Es gibt eine Fühlbox mit verschiedenen Dingen, die man da irgendwie entdecken kann und über die man sprechen kann. Ein Skills-Sharing, also wenn ihr irgendwie Bock habt mitzumachen, in den Newsletter wollt, einen guten Namen wisst für den Sexshop. Alles da drin am Sexshop-Kollektivstand. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn ihr später noch vorbeiguckt. Woo!
Und jetzt wandern wir hier langsam nach oben. Den haben wir nämlich heute zu Gast. Und ich freue mich, meinen Diss von eben vielleicht ein bisschen wieder wettmachen zu dürfen. Das war nämlich keine Absicht. Ich freue mich, es ist sowieso viel Freude hier, ihr merkt schon. Aber wir haben letztes Jahr schon versucht, Doris Anselm einzuladen. Und es hat nicht sollen sein. Und wir waren aber völlig klar, dass das nicht im Livestream funktionieren kann, dass wir vor Ort mit ihr ins Gespräch kommen möchten. Und ich stelle sie euch ganz kurz vor und kann nur wieder meine Freude darüber wiederholen, dass sie heute da ist. Sie ist geboren 1981, hat in Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert, lebt in Berlin und gewann 2014 den Literaturpreis Dichtungsring und den Nachwuchspreis Open Mic. 2017 erzielen bei Luchterhand der Erzählband und in dem Moment holt meine Liebe zum Gegenschlag aus, ein fantastischer Titel, wie ich finde, und 2019 der Roman, um den es heute geht, Hautfreundin, eine sexuelle Biografie. Beides gibt es auch am Büchertisch, aber das hatten wir
schon. Genau, und Frederik sagte ja schon, dass bei unserer Lesung neben der Autorin auch immer eine Expertin auf der Bühne sitzt und heute ist das Hanna Hahn, Kulturpädagogin und Kulturwissenschaftlerin aus Freiburg. Sie setzt sich mit Sexualität N, sexueller Bildung, Feminismus und Mädchensternchenarbeit auseinander. Sie hat die Initiative Aufgeklärt, Aktionswoche für sexuelle Bildung mitgegründet und nutzt ihre Stelle im Artik, um sexuelle Bildung in Freiburg niedrigschwellig zugänglich zu machen. Schön, dass du da bist, Hanna.
Und die Moderation übernimmt heute Clara Kopfermann, geboren 1989 in Tübingen. Und sie ist eigentlich seit, ich glaube, jetzt bald 8 Jahren hier in Freiburg zugange mit literarischen Veranstaltungen. Auch zu meinem Glück, wir haben lange zusammen die Zwischenmiete-Lesung in WGs organisiert. Wir hatten Highlights wie Lesen muss sich wieder lohnen oder das Zwischenwege-Festival bis hin zum ULF, das war ein Festival der unabhängigen Lesereien, wozu auch die Reihe Bausch und Biegen gehört, ein Verbund im gesamten deutschsprachigen Raum, der diese und ähnliche Reihen fördert und zusammenbringt. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz schön viel angehört zu tun.
Ja, ich glaube, wir sind dann auch durch so langsam. Es gibt noch zu sagen, dass ihr bitte drin die Maske aufzieht. Drin gibt es eine Bar und genderneutrale Toiletten. Genau. Und das war's schon. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank. Hört ihr mich so? Ja. Vielen Dank, Fabian und Frederik. Ich kann mich der Freude nur anschließen. Ich freue mich auch extrem, hier auf der Bühne zu sitzen. Ich freue mich, dass ihr alle im Publikum da seid und natürlich auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an euch zwei, Doris und Hanna. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, Doris Anselms Hautfreundin, eine sexuelle Biografie, ist 2019 im Luchterhand Verlag erschienen. Und der Roman erzählt in 13 Episoden die sexuellen Erfahrungen einer Frau und zwar, wie wir finden, mit einem ganz anderen Blick als sonst auf erotische Erzählungen oder auch, ich sag mal so, der Mainstream-Porno. Die Beschreibung der Protagonistin bilden mit einer poetischen, gleichzeitig aber auch präzisen und sehr lustvollen Sprache nach und nach ihre sexuelle Biografie nach, die ganz eigene Räume von Sexualität, Lust und Begehren aufmacht. Wir folgen dann als LeserInnen den sehr unterschiedlich geprägten Begegnungen mit Männern und nach ergibt sich dann so ihre Geschichte, also der Anfang, ihr erstes Mal, sexuelle Erfahrungen in der Jugend, bis hin dann zu Begegnungen im Zug, in Hotelzimmern und bei Umzügen. Und aus all diesen Alltagsbegegnungen werden erotische Erzählungen, bei denen man eigentlich gerne dabei sein möchte. Gleichzeitig werden die Erfahrungen der Protagonistin immer wieder aber auch rückgebunden an gesellschaftliche Erwartungen und Vorstellungen von weiblicher Lust und Sexualität. Und daraus ergibt sich ein sehr spannendes Spannungsfeld, das uns zu Fragen nach Lust, freiem Sex, aber auch nach Machtstrukturen und gesellschaftlichen Vorstellungen bringt, denen wir heute mit dem Buch Hautfreundin, aber auch zu dritt im Gespräch ein bisschen nachgehen werden. Ja, und bevor wir jetzt gleich zur ersten Lesestelle kommen, damit auch ihr einen Eindruck bekommt von dem Roman, würde mich interessieren, wie ihr beide euch dem Thema von weiblicher Lust und Sexualität angenähert habt. Lukas, bei dir ist es natürlich auch mit dem Roman, das ja in der Annäherung stattgefunden hat. In einer Rezension in der Welt heißt es, Doris Anselm schreibt an einer weiblichen Poetologie der Pornografie. Würdest du das unterschreiben?
Teils, teils. Es gibt für mich so einen ganz gravierenden Unterschied zwischen Porno, als ist ja vor allem eine Bildkultur, und meinetwegen erotischer Literatur. Porno lebt irgendwie immer davon, möglichst alles zu zeigen, möglichst viel zu zeigen, und Literatur lebt oft so von Auslassungen oder von Sachen, die man so mitbringt und sich dazu denkt. Aber generell finde ich Porno schon okay, so, deswegen kann ich damit leben, wenn jemand, also allein das, der Ausdruck, eine Poetologie der Pornografie klingt doch schon irgendwie gut. Doch, ja, finde ich okay.
Fand ich auch, eine weibliche Poetologie der Pornografie.
Genau, das vor allem. Ich glaube, eine männliche gibt es gar nicht. Es gibt halt Porno, aber keine Poetologie dazu.
Wie hat denn deine Annäherung dann stattgefunden mit dem Roman oder an dieses Thema? Wie kamst du dazu?
Muss ich jetzt eine ganze Weile schon zurückdenken. Ist ja schon 2019 rausgekommen, das Buch. Schön, dass es immer noch sich Leute dafür interessieren. Ich glaube, ich habe einfach nur gedacht, dass ich hätte gern sowas gelesen und das gab es nicht. Also es gab, ich hatte das Gefühl, immer wenn es Bücher über Frauen und Sex, so ganz blöd grob gesagt, gab, und das ist, finde ich, immer noch so, teilweise nimmt es auch wieder zu, dann geht es mit der, dann geht es irgendwie böse zu. Also es gibt ganz viele sehr, also es muss natürlich immer ganz viel aufgearbeitet werden, erstmal, was auch richtig ist an schlimmen Erfahrungen und so. Und es ist aber oft auch so, dass wenn mal eine weibliche Figur sexpositiv ist in einem Buch, dass es irgendwie ein böses Ende mit ihr nimmt. Also entweder findet sie am Ende so auf den Pfad der Tugend zurück und das endet dann in einer monogamen Beziehung, heterosexuellerweise, oder es passiert ihr irgendwas, stößt ihr irgendwas zu. Das ist wirklich ganz erstaunlich, dass es so in Büchern, die irgendwie ganz, ganz schön angefangen haben und so am Ende, dass doch irgendwie solchen Frauen immer was passiert. Und da hatte ich irgendwie Lust, dass es mal nicht so ist. Und ansonsten, also ich mag einfach das episodische Erzählen. Deswegen, ich hatte ja zuerst ein Erzählband veröffentlicht mit Kurzgeschichten. Und ich interessiere mich irgendwie immer so für diese kleinen Momente, die finde ich oft viel entscheidender im Leben oder viel interessanter als so den großen Bogen. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, wenn mich dieses Thema Sex irgendwie interessiert hat und ich dachte, wenn ich da mal drüber schreibe, ist die Verbindung irgendwie okay, dann würde ich gerne so kurze Begegnungen erzählen oder nicht so einen langen Bogen haben, weil ich finde auch oft, ist diese Romantik-Ideologie, möchte ich mal fast sagen, die heteronormative Romantik-Ideologie, die ist ja auch ein Narrativ, die ist auch was Bücher irgendwie so, was ein Roman so zusammenhält oft. Also eine Journalistin hat mich mal gefragt bei dem Buch, warum ich der Figur denn kein Happy End gönnen würde am Ende. Dabei geht das Buch total gut aus. Aber es ist halt nicht so, dass es irgendwie so einer von diesen Männern, für den sich dann entscheidet und dann auf ewig mit dem zusammenbleibt. So. Und das hat mich auch interessiert aus literarischer Sicht, mal dieses Romantik-Narrativ zu unterlaufen, was wir beim Lesen irgendwie so gewöhnt sind. Also genau, es gab mehrere Gründe, warum dieses Thema in dieser Weise.
Ja, ich glaube, da werden wir auch nachher nochmal tiefer drin einsteigen in das Narrativ. Und wie war das denn bei dir, Hanna? Wie und wo ist dir die weibliche Lust begegnet? Oder wie kam es zu der Auseinandersetzung damit, vielleicht auch mit ganz anderen Themen, die damit zusammenhängen?
Ja, also sie ist mir irgendwann selbst begegnet, so mit 12, 13. Und da war das einfach ganz lange, okay, cool, aber es macht bestimmt niemand außer mir. Ich war das mal so, für mich ist doch schön. Das war so meine erste Annäherung. Und dann war das tatsächlich so über die ganzen Jahre, über die ganze Pubertät, war das so, ich hatte das so für mich entdeckt. Auch ganz viel tatsächlich mit erotischer Literatur, nenne ich es mal. Aber wie du gerade schon beschrieben hast, auch also sehr, wie soll ich sagen, irgendwie einfach und irgendwie mit einem sehr männlichen Blick oft. Und ja, es ging immer dann irgendwie darum, dass der Mann Spaß hat und dann die Frau rastet total aus, Punkt. Und irgendwann recht spät, also mit Mitte 20, irgendwann habe ich dann angefangen, auch mich mehr mit Menschen auszutauschen. Tatsächlich erst sehr spät, wie ich jetzt finde, was ich sehr traurig finde. Aber dadurch kamen einfach auch jetzt so Geschichten wie die Aufgeklärt-Aktionswoche. Ich habe einfach hier in Freiburg super viele coole Menschen kennengelernt, die sich mit dem Thema befasst haben, die mir auch ein Vokabular gegeben haben, über Lust zu sprechen, über meine Lust zu sprechen, auch ohne, dass ich mir total komisch vorkam. Und jetzt inzwischen ist es so, dass ich einfach gerne das Menschen auch ermöglichen möchte, beziehungsweise auch jungen Menschen, Jugendlichen eine Sprache dafür zu finden und auch zu sagen, hey, das ist voll normal, das ist voll okay, das ist nichts Komisches, nichts, wofür man sich schämen muss. Genau, so das mal kurz.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann hören wir einfach direkt die erste Lesestelle, damit das Publikum auch direkt mit einsteigen kann und mal so umgehen.
Ich lese mal direkt das erste Kapitel oder die erste Geschichte im Buch. Die heißt Das Wort und beginnt mit einem Zitat. Du sprichst es mit einer Art Leidenschaft, einer Art Dringlichkeit aus, denn du spürst, wenn du aufhören würdest, es auszusprechen, dann würde dich die Angst wieder überwältigen und du würdest in dieses verlegene Flüstern zurückfallen. Yves Ensler. Seine Stimme klang wie das sachte Fauchen eines kleinen Gasbrenners. Wahrscheinlich berührte sein Mund das Mikrofon des Headsets. Und vielleicht telefonierte er nicht im Sitzen, sondern im Liegen, mit geschlossenen Augen. Er hätte sich mit dieser Stimme einem Raubtier nähern können, ohne dass es erschrak. Zuerst sagte er ganz andere Wörter zu mir. Kundenservice und Auftragsbestätigung, Produktfehler, Gutschrift, Adressabgleich. Bevor wir überhaupt das erste Mal miteinander redeten, bat mich eine Computerstimme, Ja zu sagen. Ich sollte Ja sagen, wenn ich damit einverstanden sei, dass das Telefonat aufgezeichnet würde. Ich sagte Nein. Die Computerstimme sagte, sie habe mich nicht verstanden und wiederholte die Frage. Diesmal schwieg ich. Sie fragte noch zweimal, aber ich kann ausdauernd schweigen. Nach dem dritten Mal sagte die Stimme, als wäre nichts gewesen, Ihr Gespräch wird, wie gewünscht, nicht aufgezeichnet. Dann knackte es in der Leitung und ein Freizeichen ertönte. Mein Anruf hatte keinen vertraulichen Grund. Ich habe zum Beispiel nicht wegen des Wortes angerufen. Natürlich nicht. Wo könnte man da auch anrufen und sich beschweren? Nein, mir ist bloß die Vorstellung unbehaglich, dass Service-Hotlines ihre Mitarbeiter überwachen und mich ebenfalls. Früher musste man dann zu der Person am Telefon sagen, dass man keine Aufzeichnung wünschte. Ein seltsamer Gesprächsbeginn. Das Freizeichen endete. Kundenservice? Etwas Diskretes lag in seiner Stimme. Sie dunkelte das Zimmer ab, bis auf einen schmalen Lichtkegel um uns herum. Hallo, sagte ich, so leise wie er. Und dann, ganz überflüssig, ich habe der Gesprächsaufzeichnung widersprochen. Gut. Er machte eine Pause. Wahrscheinlich tat er aus Höflichkeit so, als ob er etwas eingab. Aber die Pause klang wie, gut, dann sind wir ungestört. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hatte nicht wegen des Wortes angerufen. Dabei gab es mit dem Wort eindeutig ein Problem. Im Grunde hatte es immer Probleme mit dem Wort gegeben. Als kleines Mädchen wusste ich schon, was es bezeichnete und dass ich so etwas besaß. Auch der Zweck war mir ungefähr bewusst. Doch dabei ging es um eine ferne Zukunft, also machte ich mir keine weiteren Gedanken. Alles war gut. Mit der Sache stimmte alles. Nur mit dem Wort eben nicht. Das merkte ich zunächst nur an der seltsamen Art, wie es gesagt wurde. Bei uns zu Hause trug es eine Betonung, als sei es das normalste Wort der Welt. Normaler als die andere. Normaler als Ellbogen zum Beispiel. Oder Kühlschrank. Supernormal sozusagen. Doch unterwegs, beim Einkaufen, im Kindergarten, in der Öffentlichkeit also, fiel das Wort überhaupt nie. Das schien mir paradox. Wäre ich mutiger gewesen, hätte ich nachgefragt oder das Wort laut auf der Straße gesungen, um zu sehen, was dann passierte. Endgültig suspekt wurde es mir, als ich von meiner Mutter erfuhr, dass sie regelmäßig zu einem Arzt ging, der nachprüfte, ob mit ihrem Wort alles in Ordnung war. Auch ich würde später dorthin gehen müssen, sagte sie.
Mir kam es verdächtig vor, einen Arzt speziell dafür zu haben. Der einzige andere spezielle Arzt, zu dem man regelmäßig ging, war der Zahnarzt. Tut es weh? Fragte ich. Nein, sagte meine Mutter. Sie hat alles richtig gemacht. Meine Eltern haben das meiste richtig gemacht. Sogar die Welt machte zu der Zeit vieles richtig. Offiziell und in der Sache gab es kein Problem mehr. Und die weitere Entwicklung schien zügig zu verlaufen. Aber das Wort hielt nicht mit. Ich glaube, Wörter sind empfindlich. Man berührt sie beim Sprechen und dabei nehmen sie die Absichten und Gefühle auf, mit denen man sie sagt. Sogar die Stimmung der anderen Wörter ringsum. Manche Ausdrücke, die häufig in der Zeitung stehen, Wörter für bestimmte Menschengruppen zum Beispiel, fangen irgendwann an, schlecht zu klingen. Dann ersetzt man das Wort durch ein angeblich besseres. Aber das hilft nicht, denn der wahre Grund für den schlechten Klang ist, dass das Wort etwas Schlechtes aufgesogen hat. Meistens ist es Hass. Und im gleichen Hass wird dann ganz langsam auch das neue Wort ertränkt. Manchmal ist es aber auch Scham. Ein Wort, das viel Scham aufgenommen hat, das 100 Jahre oder länger nur flüsternd gesagt wurde, mit niedergeschlagenen Augen, ohne Stolz, ohne Freude, kann sehr schwer sein. Es wird nicht ausgetauscht, weil offiziell ja alles in Ordnung ist mit ihm. Aber es fühlt sich anders an als andere Wörter. Nicht neutral, nicht ganz trocken. Vielleicht wird es nie wieder ein normales Wort wie Ellbogen oder Kühlschrank. Nie mehr. Als kleines Mädchen verlangte man von mir zu glauben, mein Wort sei etwas ganz Normales und dabei erlebte ich überall, dass das nicht stimmte. Das muss mich so irritiert haben, dass ich auch später lieber andere Begriffe benutzte oder Umschreibungen. Oder ich sagte gar nichts. Das ging erstaunlich gut. Es war fast nie nötig, das Wort auszusprechen. Ich hatte lange Beziehungen, Liebesbeziehungen, in denen es vielleicht dreimal fiel. Mein jeweiliger Freund schien das Wort nicht zu brauchen. Und wenn ich es aussprach, kam ich mir immer vor, als täte ich es extra, in provozierender Absicht. Als ich aufhörte, Männer zu lieben und begann, mich wieder für sie zu interessieren, und vor allem, als ich begann, sie nur noch selbst anzusprechen, begann auch das Sprechen selbst sich zu verändern. Die Sätze fühlten sich neu an. Hinter ihnen schien immer noch etwas zu warten. Ich rufe wegen meines neuen Kühlschranks an, sagte ich. Er riecht komisch. Irgendwie nach Weltraum? Ich zögerte. Der Servicemitarbeiter würde mich sowieso unterbrechen. Er würde sagen, solch ein Geruch existiere nicht, ich sei zu empfindlich und bildete mir etwas ein. Bestenfalls würde er behaupten, der Geruch verfliege von allein, aber darauf hatte ich schon ein paar Wochen vergeblich gewartet. Er würde meine Beschwerde abschmettern in subtil herablassendem Ton. Aber er schwieg. Ich fuhr etwas mutiger fort. Alles, was ich hineinstelle, fängt auch an, nach Weltraum zu riechen. Besonders die Butter. Während ich mich bemühte, den Geruch genauer zu beschreiben, lauschte ich den Atemzügen meines Gesprächspartners. Sie gingen ruhig, als sei es ihm angenehm, mir zuzuhören. Oder als sei ihm Zuhören generell angenehm. Einmal hörte ich ein Knarren und Rascheln in der Leitung. Er dreht sich auf die Seite, dachte ich. Er macht es sich bequem. Als ich fertig war, räusperte er sich und fragte in vertraulichem Ton, nasse Wäsche? Die Zischlaute klangen wie Wasserspritzer auf heißem Metall. Wie bitte? Ich schluckte. Und bestimmt war auch dieser feuchte, persönliche Laut durch die Telefonleitung zu hören. Astronauten haben den Geruch beschrieben. Er sog Luft durch die Nase und sprach fast schwärmerisch weiter. Nasse Wäsche, Bremsbeläge oder eine frische Schweißnaht. Das T am Ende sprach er sorgfältig, aber weich. Und ich spürte, wie er seine Zungenspitze an den Gaumen legte und sie wieder löste. So rochen die Anzüge nach dem Weltraumspaziergang beim Ausziehen. Das letzte Wort war dunkler gefärbt als die anderen, schwer. Aber gleichzeitig kam es mir vor, als ob es schwebte, in einer engen Astronautenkapsel, wo wir, um wichtige Arbeiten zu erledigen, unsere Knie und Ellbogen haarscharf aneinander vorbei bewegen mussten. Und die weicheren Körperteile erst recht. Das erinnerte mich an etwas, aber ich konnte mich immer schlechter konzentrieren. Nasse Wäsche. Ja, sagte ich und schlug die Beine übereinander. Das trifft es ganz gut. in Ordnung, raunte er. Im Eingabesystem existierte keine Kategorie für geruchliche Mängel bei Kühlschränken. Er probierte herum und erläuterte mir jeden Arbeitsschritt, als erzählte er eine verschlungene Geschichte. Ich drückte mir das Telefon ans Ohr. Mit der anderen Hand versuchte ich, lautlos den obersten Knopf meiner Jeans zu öffnen. Ich schob die Hand hinein und streichelte mich durch den Stoff des Höschens, ganz leicht, die kribbelnde Schwerelosigkeit der Stimme aus dem Telefon nachbildend. Nur gelegentlich steuerte ich ein etwas gepresstes Mhm zu unserem Gespräch bei oder die Bemerkung, diese oder jene Idee klinge doch gut, sehr, sehr gut. Er sprach weiter, ganz in seinem Element, jemand, der etwas mit der Stimme machte, und zwar gern. Als wir fertig waren, sagte er, der Kühlschrank werde ausgetauscht, wir verabschiedeten uns zügig. Der zweite Kühlschrank roch tatsächlich schwächer als der erste. Aber wenn man das genau nahm, spürte ich immer noch eine gewisse Beeinträchtigung. Ich überlegte ein paar Tage lang, ob sie stark genug war, um noch einmal anzurufen. Dann rief ich sogar 8-mal an. Denn nach der Computerstimme meldeten sich jedes Mal andere Mitarbeiter, immer die falschen, und ich legte auf. Beim 9. Mal nicht. Hallo, sagte er, und ich hörte sein Lächeln. Lassen Sie mich raten, Sie haben der Gesprächsaufzeichnung widersprochen? Das Ersatzgerät ist kein guter Ersatz. Er atmete. Ich atmete. Verstehe, sagte er dann. Telefonisch kann ich da natürlich nur schwer weiterhelfen. Nein, sagte ich, telefonisch nicht. Eine Pause entstand. Aber mir ist etwas aufgefallen. Jetzt war seine Stimme wieder diskret. Sie glitt um meinen Nacken und den Rücken hinab. Wie Sie wissen, nimmt unser Unternehmen seine Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst. Daher hat es den telefonischen Kundenservice bisher nicht ins Ausland verlagert. Wieder dieses Hit. Und seine Zunge, die es genau platzierte. Ich hätte stundenlang zuhören können. Erzähl mir mehr. Das rutschte mir so heraus, versehentlich. Aber ich verzichtete mit voller Absicht auf eine Entschuldigung. Eine Sekunde verging. 2, 3, 4. 5 Minuten von deiner Lieferadresse, sagte er. Er sagte es ein bisschen kurzatmig und vielleicht gab das den endgültigen Ausschlag. Seit einiger Zeit vertraute ich in diesen Dingen nur noch auf mein Bauchgefühl. Ein paar Tage später öffnete ich die Tür. Ich glaube, er fand mich ein bisschen zu groß und ich fand ihn ein bisschen zu dünn, aber das waren bloß Aufschriften, so kam es mir vor. Aufschriften, die wir kurz überflogen und zur Kenntnis nahmen. Schließlich räusperte er sich und an dem Räuspern erkannte ich ihn zweifelsfrei. Wir lächelten. Als er den Arm hob und mir die Hand hinstreckte, machte der Stoff seiner grauen Windjacke ein sirrendes Geräusch. Feuergefährliches Material. Sein Händedruck begann fest und wurde dann weicher, vieldeutig, und ich ließ meine Hand ebenfalls weich werden. Einige Sekunden lang hielten wir Händchen im Treppenhaus. Bevor du fragst, nein, sagte er, ich will keinen Blick auf den Kühlschrank werfen. Seine Stimme besaß mehr Tiefen als am Telefon. Quecksilberig schwer tropfte sie mir ins Ohr und ich wusste genau, wo ich sie dringend spüren wollte. Sanft zog ich ihn in die Wohnung, schob mehrere Finger tief in den Spalt zwischen seiner Windjacke und seiner Haut und flüsterte, nasse Wäsche? Ihn anzufassen war doppelt aufregend, weil ich einerseits gar nichts über die typischen Temperaturen und Bewegungen seines Körpers wusste, seine Stimme mir aber vertraut vorkam. Sobald er schwieg, herrschte eine Art blinde Dunkelheit, wie bei Teenagern, die zum Fummeln das Licht ausschalteten. Aber meistens redete er leise gegen meinen Mund und dann warf seine Stimme diesen schmalen Lichtkegel, als würden wir einträchtig in unserer Raumkapsel arbeiten. Er besaß sehr kühle und sehr warme Stellen, vielleicht vom Fußweg durch die kalte Luft. Auch im Bett sprach er weiter. Das störte mich nicht. Wenn er flüsterte, glitt der Klang zurück in die Nähe seiner Telefonstimme. Sorgsam und gedankenverloren zugleich erläuterte er mir, was er tat, was er tun könnte, was er gerne versuchen würde, wie sich das für ihn anfühlte. Dabei klang er so hingebungsvoll, dass ich oft lächeln musste. Er sprach mit meinem Nacken später mit dem weichen Stück Haut in der Mitte zwischen meinen Rippen. Die Abwärtsbewegung gefiel mir. Als ein sattes T an meiner Hüfte zerplatzte, fragte ich, machst du es mir mit der Zunge? Er murmelte zustimmend, aber dann änderte er die Richtung. Vielleicht hatte er oben etwas zu sagen vergessen. Ich stöhnte. Du bringst mich um. Er nahm eine Brustwarze zwischen die Zähne und machte leise Au, Au, als ob er mir soufflierte. Dann leckte er darüber und atmete gleichzeitig ein. Heißkalt. Ich zuckte zusammen. Wie bitte? Fragte er höflich. Um nicht seinen Kopf zu packen und nach unten zu drücken, krallte ich die Finger neben meinen Ohren ins Kissen. Er bewegte sich millimeterweise und seine Lippen fühlten sich so heiß an, als hätten sie Sonnenbrand. Endlich lag er zwischen meinen Beinen, ganz still. Dann, als ob er überlegte, machte er einmal... Dieser winzige Luftstoß muss es gewesen sein. Ich griff zu. Wenigstens griff ich statt seines Kopfes nur meine Knie. Ich zog sie so weit nach oben, wie es ging, und so weit auseinander, als spannte ich das wichtigste Transparent einer Demo auf, mit der zentralen Forderung, die sich aus allem, was zuvor geschehen war, ergab. Keine Reaktion. Einen Moment lang hob er den Blick, sah mir in die Augen, und ich konnte mich von außen sehen. Ein aufgespanntes Verlangen. Er küsste die dünne Haut meines Schenkels, die Muskeln darunter zitterten, weil es eine viel zu leichte Berührung war. Aus meiner Kehle drang ein Jammern. Dann senkte er den Blick zwischen meine Beine. Es war ein bohrender Blick, begleitet von tiefem Schweigen. Ich spürte beides in mir, hart und körperlos. Ohne Vorwarnung leckte er einen langen, kräftigen Strich genau meine Mitte entlang. Seine Zunge traf die Nervenzellen dort in bereits völlig aufgebrachtem Zustand und so erzeugte sie gleichzeitig Druck und Sog, Ziehen und Flattern, legte mir Eis auf die Haut und schmolz mich weg wie Butter. Er musste wieder angefangen haben zu reden. Ich hörte nicht zu, aber die Vibration seiner Stimme lockte mich bis an diesen gläsernen Abhang, der zugleich ein Ort und eine Zeit ist, dieser Moment kurz vor dem Höhepunkt, wenn Denken und Wahrnehmung ein letztes Mal zurückkehren und sich weiten, bevor sie klirrend einstürzen. Da hörte ich ihn. Er sagte das Wort, das eigentliche, ursprüngliche Wort. Das Wort, das nicht in Ordnung war. Er sprach es zwischen meine Beine, in meinen Körper hinein, immer wieder. Er sprach das Wort mit dem Wort an, voller Genuss, als ob er es gar nicht oft genug und klar genug sagen konnte. Er betonte es prunkvoll, geradezu schwülstig. Er sagte, dass er mein Wort so gern schmecke, dass er daran saugen wolle. Oh ja, ob er das dürfe, mein Wort richtig schön auslecken, bitte. Und dass ich, nein, dass ich mich doch nicht wegdrehen solle, bitte nicht, dass er so auf mein Wort stehe, dass es so heiß sei, so schön, dass ich es ihm zeigen solle, das ganze Wort, weil es so gut sei. Ja, dass ich es ihm geben solle, mein Wort und meine Finger, oh ja, genau so. Dass ich mein Wort richtig weit auseinanderziehen solle, genau. Und ob es mir gefalle, was er damit mache, dass ich ihm zeigen solle, was meinem Wort am besten gefiel, weil er das alles mit ihm machen wolle, alles. Ob ich ihn verstehen würde, dass mein Wort so verdammt geil sei, so heiß und nass, mein Wort, und dass ich ganz ruhig bleiben solle, hey, ganz ruhig. Er würde es meinem Wort schon richtig besorgen. Er würde mein Wort ganz in den Mund nehmen, komplett, und zwar jetzt. Genau jetzt, weil es so gut schmecke. Er würde mein Wort so rannehmen, wie ich es brauchte. Und ja, ich solle ruhig für ihn kommen, genau so, genau jetzt, zu ihm. Ja, gut so, gut. Ein offenes Saugen mit weit geöffnetem Mund, wie man die Lippen auf einen Apfel pressen würde, vor dem Hineinbeißen, damit kein Saft überfloss. Mein überfließendes, überflüssiges Wort. Da war es, genau da. Wahrscheinlich hätte er schon kurz danach wieder reden können. Er konnte wahrscheinlich immer reden, aber er tat es nicht. Also habe ich nach einer Weile angefangen, ihm von dem Wort zu erzählen. Die ganze Geschichte. Ich habe die Laute und Silben benutzt, viele Male. Ich versuchte zu beschreiben, wie das Wort für mich klang. Es klingt immer noch so, jedenfalls wenn ich es laut sage. Derb und saftig, fett und rund, anmaßend, dreist. Als könne man es nicht leise sagen, sondern nur auf der Straße singen. Eigentlich macht es Spaß, es auszusprechen. Ein ungehorsames Wort. Danke, sagte ich schließlich. Und er tat so, als ob er nicht wüsste, was ich meinte. Oder er schlief schon halb. Hier riecht es total nach Weltraum, murmelte er bloß. Er strahlte eine immense Wärme ab und ich rückte ein Stück von ihm weg, nur so weit, dass ich nachdenken konnte. Irgendwo dort in der kühlen Luft hing eine Idee, auf die ich noch erwischen wollte, bevor ich ebenfalls einschlief. Er hatte mir etwas zurückgegeben, also musste ich es verloren haben. Es musste vor langer Zeit in den Weltraum geweht sein. Natürlich, weil man ja Raumkapseln nicht öffnen durfte. Oder jedenfalls, wenn man sie zum ersten Mal öffnete, dann verlor man etwas. So hieß es doch immer. Ich war zu müde. Also nochmal von Anfang an, dachte ich und schnappte nach dem Gedanken. Aber immer, wenn ich ihn beinahe zu fassen bekam, flog er davon. Von Anfang also nochmal. Ich muss über das Anfangen nachdenken. Dankeschön.
Ja, ich habe das Kapitel als so eine Art Prolog tatsächlich gelesen. Steht ja, also ist das erste Kapitel, aber es steht auch noch vor dem Kapitel der Anfang. Warum und was für einen Stellenwert hat das für dich?
Ich habe mit der Reihenfolge experimentiert, der Kapitel, und habe gedacht, was immer sehr schnell passiert, wenn man Erotik schreibt, ist, dass man entkünstlert wird. Oder entkunstet, habe ich das so genannt. Also, und ich glaube besonders, das passiert besonders Literatur von Frauen total oft, dass die Leute so geflasht sind von dem Thema oder irgendwie die Weiblichkeit der Autorin hervorheben oder irgendwie so, dass dann ganz schnell die alles untergeht, wie das eigentlich gemacht ist und was eigentlich mit der Sprache ist dabei und dass das Literatur ist, so. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Kapitel an den Anfang zu stellen, weil es eben so, weil es so sprachbetont und sprachverliebt ist. Und inhaltlich natürlich auch, oder inhaltlich habe ich das Kapitel überhaupt geschrieben und so geschrieben, weil ich es interessant finde, dass ja alle von uns, glaube ich, so Wörter haben, die irgendwie nicht ganz in Ordnung sind. Das sind aber, oder scheinen, sind bei allen Leuten verschiedene Wörter. Und aber natürlich auch oft körperbetonte Wörter und Wörter für Geschlechtsteile und so weiter. Und alle haben da andere Empfindlichkeiten und deswegen fand ich es auch irgendwie witzig, dass das Wort da gar nicht fällt, weil sich so jede irgendwie vorstellen kann, was es denn bei ihr ist.
Das ist einfach auch dadurch, dass ja viel Spielraum lässt irgendwie für eigene Fantasie. Ja. Ich habe das tatsächlich auch so gelesen, als war ja auch das vorangestellte Zitat, so ein bisschen aus so einem Schweigen herauskommen, also so ein bisschen auch eine Anschreibung gegen Schweigen. Wo ist euch denn dieses Schweigen begegnet? Also auch euch beiden, wo begegnet es dir, Hannah, in deinem Arbeitsumfeld, dieses, du hast es vorher schon so ein bisschen als beschrieben hast, wie es bei dir so angefangen hat, hast du schon mal ein bisschen angedeutet, dass das ja wahrscheinlich viele ein Schweigen kennen oder ein nicht darüber sprechen.
Ja, ich finde, also zu dem Kapitel, ich finde es jetzt fast schade, ein Wort zu dem Wort zu sagen, weil mir das auch so wahnsinnig gut gefallen hat, wie das beschrieben wird, aber so für mich selber war das ganz lange einfach nur da unten. Und es war einfach nur irrsinnig peinlich und schambesetzt, ein anderes Wort zu nutzen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt, also was für Worte ich gelernt habe. Ich glaube, ich habe gelernt, dass das meine Scheide ist. Und ich glaube, das Wort Vulva habe ich das erste Mal so eher im medizinischen Kontext gehört, so hier Pilzinfektionen zum Auftragen auf die Vulva. Ah, okay. Schön. Dann kannte ich das Wort vielleicht irgendwann, aber dass ich davon reden kann, das ist ganz viel Arbeit gewesen, erschreckenderweise. Also Vulva zu sagen, ohne knallrot zu werden und Menschen dabei anzugucken, richtig krass.
Die erste Berührung damit war dann auch eher negativ, oder? Wenn du so im Kontext von Pilz und so war jetzt nicht erstmal so in diesem lustvollen Kontext.
Nee, also Vulva im lustvollen Kontext kam wirklich echt spät.
Ja. Also diese, dass man es überhaupt unterscheidet und das Innen und Außen unterscheidet, habe ich auch erst so Mitte 20 irgendwann mal, durfte ich das wissen. Ja. Abgesehen davon, dass unsere Biologiebücher ja einfach massiv falsche Fakten über die Anatomie wiedergeben, voll witzig. Und ich finde es auch toll, dass heute, es ist mir auch schon im Zusammenhang mit dem Buch sogar passiert, in
gesitteten Literaturhäusern und so, selbst wenn die Lesung schon gelaufen ist, man steht so in der Gruppe irgendwie zusammen, du kannst immer noch in einer Gruppe von sehr aufgeklärten Menschen das Gespräch sofort zum Erliegen bringen, wenn du in irgendeinem Satz das Wort Scheide benutzt.
Ja.
Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Das ist echt
tritt ganz oft ein, so eine ganz komische, merkwürdige Pause. Es ist so ein machtvolles Wort.
Total. Ja. Genau, und also ich habe jetzt auch lange im pädagogischen Bereich gearbeitet, in der Nachmittagsbetreuung mit hauptsächlich so 10, 11, 12-Jährigen. Und die haben halt irgendwann gerafft, die können mich halt alles fragen. Weil ich hab einfach immer geantwortet und das fanden die irgendwann cool. Und da war aber auch so ein Begriff dafür, nee, das sagen wir, nee, wollen wir nicht, also das, nee, so. Also da ist einfach irre viel Scham da und auch einfach noch zu den Biologiebüchern. Also das ist ja das Schlimme, zumindest jetzt an der Schule, an der ich jetzt gearbeitet habe, habe ich das natürlich dann auch direkt nachgeguckt und das ist einfach nur ein Loch. Das ist ein Loch und da ist dann die Gebärmutter und die Eierstöcke und die Blase ist noch irgendwie drin, aber das war's dann.
Das fängt jetzt so langsam an, oder? Dass irgendwie einige Schulbücher tatsächlich das umändern und eine richtige Abbildung irgendwie darstellen.
Ja, und ich glaube auch, dass inzwischen gibt es auch ganz viel, oder viel mehr Raum für außerschulische Aufklärung. Also, dass sich die Schulen auch Vereine reinholen, die das dann machen, auch ohne die Lehrkräfte in Anwesenheit. Und dass man dann da mal zumindest einen Überblick bekommen kann. Also das habe ich so auch nicht erlebt.
Ich finde das so extrem wichtig, auch für so, ich habe mal gelesen, total schrecklich, also so ein Missbrauchszusammenhang, wo ein Mädchen dann irgendwie ihrer Klassenlehrerin versucht hat zu sagen, was ihr passiert ist und sie hat aber gesagt, ja der hat mich, es war irgendwie auf Englisch und die haben so lustige Wörter dafür, so Budgie oder sowas, also sie hat so gesagt, der hat meinen Kanarienvogel angefasst. Und die Lehrerin dachte natürlich, es geht irgendwie um Streit um Haustiere und hat es aber überhaupt nicht verstanden. Ja, das ist entsetzlich.
Ja, also auch alles, was im Zusammenhang damit steht. Ich erinnere mich, ich war 14, ich war auf meinem ersten Festival mit der Greenpeace Jugend Stuttgart. Und ich habe meine Tage gekriegt und ich war komplett überfordert, weil ich war dann so, okay, Hanna, blöd gelaufen, aber was machst du jetzt? Weil ich konnte ja unmöglich jetzt jemanden fragen. So, ich bin zu den SanitäterInnen gegangen und habe gefragt, ob die Tampons haben. Hatten die nicht. Und dann musste ich dann irgendwie, war das so voll, ich habe so irgendwie mit Klopapier improvisiert und dann irgendwann habe ich mich dann getraut, irgendwie Menschen zu fragen. Und das war auch alles mit, oh, dann wissen die ja, dass ich menstruiere und dass da, oh, nee, Und ich hatte also einfach keine Begriffe dafür und das war einfach nur alles ultra peinlich.
Ja. Ich musste ganz lange in der Drogerie immer noch einen zweiten Artikel kaufen. Ich konnte nicht Tampons alleine kaufen.
Ja, voll.
Jetzt heißt, damit fängt es ja eigentlich an mit den Bezeichnungen, dass man wirklich die richtigen Bezeichnungen lernt und auch die unterschiedlichen Bezeichnungen tatsächlich richtig verwendet. Also das passiert ja auch oft, dass es da irgendwie durcheinander geht. Gleichzeitig geht es aber ja auch, und ich finde, das ist in dem Roman das Starke, das geht es ja auch darum, irgendwie eine Sprache zu finden, die nicht nur diese Bezeichnungen irgendwie richtig verwendet, sondern eine Sprache, die irgendwie lustvoll ist, die Begehren irgendwie auslöst. Und das hat uns, glaube ich, alle total fasziniert in deinem Roman. Da gibt es ja viele Strategien im Prinzip der Aneignung. So, wenn du irgendwie jetzt so an Lady Betrayal oder so denkst, ist es so ein bisschen rougher. Man kann sich ja irgendwie auch eine andere Strategie oder Form der Aneignung da vorstellen. Warum hast du dich für diese sehr poetische, sag ich mal, Sprache entschieden?
Also ich habe erstmal super viel gelesen, so erotische Literatur, wirklich bei Ovid angefangen, bis hin zu so PornoautorInnen von heute, die es so in der Bahnhofsbuchhandlung gibt oder die teilweise auch, sind es ja auch renommierte AutorInnen, die unter Pseudonym schreiben, was ich irgendwie schade finde. Ich habe das Gefühl, dass man kann sich anscheinend immer noch seinen Ruf versauen mit Erotik und das war auch so eine Überlegung, dass ich, ob ich das eigentlich unter Pseudonym mache oder unter meinem bürgerlichen Namen und das war so mit der Grund, dass ich dachte, darauf kann man stolz sein so. Und ich habe das tatsächlich als hochliterarisches Projekt angefangen, dass ich dachte, was für eine Sprache will ich da denn haben, wenn ich mich mit allem auseinandersetze, was es schon gibt. Und ich finde, die Sprache, die es oft gibt, ist so, Sex ist immer irgendwas, entweder geht es in Richtung Witz oder Richtung Skandal. Also es muss entweder, wird sich irgendwie so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es auch oft, wenn es im journalistischen Kontext auftaucht und drüber berichtet wird, ist man so hihihihi, frivol. Und wenn es so pornografische Sprache ist, dann ist es oft so, wie viele Worte für die Geschlechtsteile, wie viele Synonyme können wir auf einer Seite unterbringen? Und dann bei den männlichen irgendwas aus dem Maschinenpark und bei den weiblichen irgendwas aus dem Obstkorb oder aus dem Blumenladen. So. Und das war irgendwie, also eigentlich fand ich es unglaublich cool und herausfordernd. Ich fand es auf eine Weise auch fast gut, dass es noch niemand oder noch nicht so viele Leute jedenfalls so gemacht hatten. Ja, es gibt ja schon so viele abgegraste Felder in der Literatur, wo man sprachlich gar nicht mehr so viel machen kann. Aber da dachte ich echt, ah cool, da kann ich irgendwie noch richtig was entwickeln, was ich selber gut finde.
Auf jeden Fall, ja. Und so. Du hast gerade schon ein bisschen angetan, aber ist das bei euch in der Arbeit tatsächlich schon, also findet da auch eine sprachliche Annäherung, eine Aneignung im Endeffekt statt, weil irgendwie muss man ja sich irgendwelcher Worte dann auch bedienen und das ein bisschen überwinden, dieses Schweigen, wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen.
Also wir hatten, also jetzt nicht im Schulkontext, aber wir hatten, glaube ich, vor 3 Jahren hier neben einem Artig das erste Mal eine Clit Night und von Luisa Lorenz einen Workshop und das war total spannend. Also ich habe da noch selber mitgemacht und das waren alles so Menschen, ich würde mal sagen, so zwischen 20 und 30 und wie viele Aha-Momente es gab und also es ging ganz viel auch um Anatomie dann und um Benennung und wie benenne ich meine Vulva und was sind da für Teile und wie können die heißen oder was sind vielleicht alternative Worte dafür und dann war das so eine voll nervöse Stimmung und so eine Ich weiß gar nicht, ob ich mich damit jetzt so identifizieren kann, das so zu sagen oder also und das fand ich finde ich einfach krass, dass es so lange braucht und ich begegne dem jetzt auch immer wieder in der Arbeit mit aufgeklärt, dass ja, wenn man schon auch über die Schule hinaus ist, dass es einfach kein Vokabular gibt und man sich das richtig erarbeiten muss. Wenn man dem irgendwie nicht begegnet und irgendwie keine Berührungspunkte hat, dann ist es super schwierig und ich habe vor 2-3 Wochen, das war noch eine Online-Veranstaltung, da ging es um offene Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg und ich habe so eine sexpositive sexuelle Bildungssession reingeworfen und habe gedacht, ich gucke mal, was passiert und habe gemerkt, es ist viel zu hoch gegriffen, jetzt mit Sexpositivität anzufangen, weil die alleine schon das Bedürfnis, wie kann ich überhaupt über sexuelle Bildung reden, wenn ich mir selber so verunsicher bin, kann ich das einfach sagen, kann ich einfach sagen, ja, das ist seine Vulva. Also Penis zu sagen, hat irgendwie niemand ein Problem. Es ist immer noch leicht irgendwie frivol. So. Also es hat schon auch irgendwie so ein aber Vulva zu sagen oder Vagina oder was auch immer, Klitoris, das ist gleich so richtig krass hochschwellig. Und ja, woher auch? Woher sollen die Menschen das wissen, wenn sie es nie hören?
Aber hat es dann nicht schon auch damit zu tun, dass man irgendwie eine Sprache finden will oder muss, die keine männliche ist oder die irgendwie nicht so diesen männlichen Blick reproduziert? Also, mir auch beim Lesen des Romans so, dass der hat eben nicht diesen männlichen Blick und findet eine Sprache, der den irgendwie andere Räume schafft im Endeffekt.
Also genau, die Protagonistin hat ja auch keine Frisur und keine Figur. Bei mir so. Das ist einfach total egal. Ich habe auch am Anfang überlegt, ob diese Episoden, die ich erzählen wollte, von unterschiedlichen Frauen erlebt werden. Also eigentlich hätte ich es auch gerne noch ein bisschen diverser gehabt. Es war auch noch so ein eigenes Thema. Soll die jetzt auch irgendwie lesbische Erfahrungen machen? Dann habe ich aber gedacht, so, nee, das kann ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kriege das nicht glaubwürdig rüber und ich möchte dann lieber, dass es Bücher gibt, nicht aus so einer Touristinnenperspektive, sondern wirklich richtig queere Hautfreundinnen, die auch erzählen. Klammer zu, eigentlich wollte ich sagen, genau.
Jetzt
Spur zurückspulen. Warte mal, vorher hast du gesagt, männlicher Blick. Genau, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt männlicher Blick ist, aber es ist oft irgendwie, das wollte ich auch nicht sagen, aber es ist auch egal, es ist auch wichtig. Also meine Aufklärung in der Schule war jedenfalls rein medizinisch und völlig lustbefreit. Also es war eher so, es war auch gerade noch so der große AIDS-Scare und uns wurde eigentlich nur beigebracht, so, jetzt kommt dieses super gefährliche Thema Sexualität auf euch zu und jetzt haben wir hier irgendwie den Katastrophenschutzverein so und so da, der erzählt euch jetzt mal, was ihr auf euch total aufpassen müsst und was ihr gar nicht machen dürft.
Ja, also
fällt es mir später wieder ein, was ich sagen wollte.
Wir haben Vierergruppen gebildet, einen Holzpenis bekommen und mussten das Kondom aber teilen. Also wir haben nicht alle ein Kondom bekommen, sondern man musste dann wieder aufrollen.
Wie kann man das machen?
Das war dann so die, die Erkenntnisse daraus. Ja. Genau.
Um das nochmal kurz aufzugreifen, meinst du gerade so, klar, sie hat kein Aussehen oder ist, und das hat auch damit zu tun, oder das war so die Entscheidung auch dafür, dass es eben nicht diesen männlichen Blick kriegt, oder was war da der Zusammenhang?
Du versuchst mich jetzt wieder auf das Thema zurückzubringen. Ich habe es auch leider irgendwie immer noch vergessen. Also es war mir wichtig,
ich kann auch eine andere Frage dazwischenstellen, wenn du kurz nachdenkst.
Ich hatte so eine gute Antwort.
Sie ist weg. Stimmt gleich noch. Sie verdunstet dich. Ich habe nämlich heute noch so ein bisschen eine andere Mission. In dem Klappentext für euch im Publikum, die es noch nicht angeschaut haben, stehen etliche Fragen, die mich tatsächlich auch sehr viel beschäftigt haben in letzter Zeit. Und ich würde gerne eine davon euch jetzt schon mal stellen. Gibt es noch schmutzige Worte?
Ja, hast du ja eigentlich gerade aus deiner Erfahrung mit Jugendlichen bestätigt, oder?
Ich glaube, schmutzige Worte sind total individuell. Also ich glaube, es ist alles gleichzeitig überhaupt nicht schmutzig, weil es gibt irgendwie kein Wort mehr. Also irgendjemand schockiert es wahrscheinlich immer, aber es gibt so kein, also würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, vielleicht ändere ich meine Meinung später wieder, aber kein Wort, was irgendwie jetzt so umhaut, dass es so kollektiv umhaut. Also schmutzig ist irgendwie. Ich finde, das ist was total Individuelles. Und es ist auch die Frage, wie definiert man schmutzig? Also meine Assoziation ist jetzt eher schon wieder positiv, also im Sinne von lustvoll, schmutzig.
Genau, deswegen, also für mich war auch erstmal die Frage, okay, was sind denn schmutzige Worte eigentlich noch? Weil das,
also ich glaube, es kommt auch voll drauf an, wie man sie sagt. Also so wie du gerade gelesen hast, also der Weltraum und das war ja schon. Also,
weiß nicht, dann ist das ein schmutziges Wort plötzlich.
Ja.
Ins Mikro reden. Ja, dann können ja auch Alltagsworte plötzlich so sehr schmutzig werden.
Klar.
Wir begegnen uns dann immer wieder und werden irgendwie so aufgeladen und irgendwie was schmutzig Kribbeliges irgendwie. Soll ich weiter überbrücken, Doris?
Bitte, mach einfach weiter mit irgendwas anderes.
Dann mach ich was anderes weiter.
Demenz fängt immer
wieder. Wir werden wieder drauf zurückkommen, glaube ich. Ich behalte es im Hinterkopf auf jeden Fall. Ja, da spielt ja auch dann tatsächlich Kommunikation eine Rolle und wie ist es dann mit Konsens beim Sex selbst, auch mit der ganzen Kommunikation darüber eigentlich? Das ist ja nochmal sozusagen ein weiterer Aspekt von diesem Sprachefinden eigentlich, auch die auch währenddessen irgendwie stattfinden kann, in dem, was wir gerade gehört haben, ja auch sehr explizit einfach stattgefunden hat. Also da war ja diese Verbindung von Sex und Sprache auch nochmal auf dieser körperlichen Ebene sehr spürbar.
Ich habe jetzt gerade nur das Wort Konsens rausgehört. Genau, und habe ich gefragt, ob du über Consent sprechen möchtest.
Genau, also meine Frage war tatsächlich, welche Rolle dann Sprache auch spielt in der Kommunikation beim Sex und was es mit Konsens zu tun hat und so.
Also es ist deutlich schwerer zu kommunizieren, wenn man nicht die Worte dafür hat oder sich nicht traut oder sich schämt für die Worte. Und ich glaube auch, die Sprache, die man lernt über Sexualität oder Sex, woher auch immer, also sei es aus der Bravo oder Pornos oder erotischer Literatur, ich finde, dass vor allem, wenn man vielleicht noch keine sexuellen Erfahrungen hat, manifestiert das irgendwie ja auch einen Wortschatz. Also ich glaube, so würde ich das jetzt für mich reflektieren. Und über Sex reden beim Sex ist, glaube ich, auch was total
ja, was nicht, also vielleicht auch nicht immer einfach so passiert, weil also so für mich war das ganz lang okay, das, nee, das ist irgendwie komisch. Und dann aber irgendwie doch, und dann so im Kontakt mit Freundinnen hatte ich immer das Gefühl, nee, also was soll ich denn da, also das ist ja voll seltsam, oder wie soll ich denn darüber reden, oder, also ist ja voll peinlich, also ich benutze heute Abend sehr oft das Wort peinlich, merke ich, aber ja, also so irgendwie.
Ich meine, man muss ja auch nicht immer reden währenddessen, nee. Und es kann ja auch mal super, super schön sein, zu schweigen, so, aber klar, dieses, also beim ganzen Consent-Thema merke ich immer wieder, dass ich auch total über Kreuz liege, selbst mit feministischen Ecken. Und zwar bei diesen ganzen Ideen für so Consent-Verträge oder diese, ich glaube in Dänemark gibt es jetzt so eine App, wo man dann vorher das irgendwie so eintragen kann, was man da jetzt zustimmt, mit dem anderen zu machen und so. Und ich finde das total schlimm, weil Consent einfach nichts ist, was du vorher irgendwie verabredest, sondern Consent wird in jeder Sekunde im Grunde neu vergeben durch jedes, durch jede Atmung und durch jede körperliche Äußerung. Und ich verstehe dieses Motiv, sich irgendwie absichern zu wollen. Aber ich finde, dadurch bringen wir weiterhin, vor allem dann ja irgendwie Jungs und Männern, nicht bei, empathisch zu sein und Emotionen mitzukriegen und so, sondern wir lagern das Problem aus, so, wir verlagern es nach vorne und haben dann wieder so eine Situation wie, ja, da hat sie ja zugestimmt, dann halt das so weitergemacht. Das weiß ich doch nicht, das ihr dann nicht mehr gefallen hat, ne? So. Entschuldigung, ist mein böser Typ jetzt Berliner hat, das ist eigentlich auch nicht cool.
Ich finde ganz wichtig bei dem Thema noch Kommunikation, Sprache, wenn ich kann ja gar nicht ausdrücken, was ich möchte, wenn ich keine Worte dafür habe. Und das ist super schade, weil ich glaube, da geht ganz viel verloren, auch an eigener Bedürfnisbefriedigung sozusagen, ist auch ein fürchterliches Wort.
Ja, Wünsche, die man äußern
kann. Ja, genau. Ich kann, wie soll ich es äußern?
Aber in deinen, in den verschiedenen Episoden ist es ja schon immer wieder, also da ist immer irgendwie ein Konsens da, und ich finde jetzt gerade in der ersten ist ja schon, ist es ja der Mann tatsächlich, der die Sprache findet, das Wort ausspricht und damit spielt, oder?
Ich wollte auch so gerne positive Männerfiguren haben. Also das war ein anderes Problem bei den vielen Texten über Sex aus den letzten Jahren, auch aus feministischen Ecken, die ich so gesehen habe. Also nochmal, ich finde auch MeToo extrem wichtig, und wir haben da super viel aufzuarbeiten, und es passiert auch immer noch weiterhin entsetzliches Zeug. Aber manchmal hatte ich da fast das Gefühl, wenn ich diese Beschreibungen und diese Fälle gelesen habe, das ist ja wie eine Anleitung, wie man garstig zu Frauen ist. Und Männer lesen das ja auch immer, und Sprache prägt uns, und alles, was wir in unseren Kopf reintun, macht was mit uns und bleibt da hängen und so. Und ich dachte irgendwann, es muss doch auch irgendwie andere Männerfiguren geben, die mal wiedergegeben werden, weil ich auch ganz andere Männer kennengelernt habe. Und irgendwie, die brauchen ja auch ein Role Model. So.
In O-Ton-Playback hörtet ihr Hautfreundin. Eine Lesung mit der Autorin Doris Anselm, im Gespräch dann auch mit der Kulturpädagogin Hanna Hahn. Eine Veranstaltung der Lesereihe Bauschen und Biegen der Initiative Samt und Sonders in Kooperation mit dem Slow Club am 16. Juli 2021 in Freiburg. In der heutigen Sendung hörtet ihr den ersten Teil der Lesung. Den zweiten Teil könnt ihr heute in einer Woche hören.